Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns innerlich sensibel machst für das Wirken deines Geistes. Gib Gnade an diesem Abend, rede du. Sei du derjenige, der die Herzen berührt und anspricht. Amen.
Amen.
Ich möchte über das Wirken des Geistes sprechen. Und dieses Thema ist etwas sehr Wichtiges. Gerade auch in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil das Ablenkungspotenzial eine nie dagewesene Größe hat. Noch nie wurden die Menschen durch so viele Informationen und Bilder abgelenkt wie heute. Man hat einmal festgestellt, dass der Mensch von heute an einem Tag in der Regel mehr Informationen und Nachrichten aufnimmt als ein Bauer im Mittelalter in einem ganzen Jahr. Wir sehen aus dieser Begebenheit heraus, dass wir mit einer riesigen Flut konfrontiert werden, die wir eigentlich gar nicht richtig verarbeiten können. Und es braucht sehr viel Weisheit, diese Informationsflut in der richtigen Art und Weise zu verarbeiten. Und es wird immer schwieriger in der heutigen Zeit, ganz stille zu werden, auf das Wort Gottes zu hören, über das Wort Gottes nachzudenken und sich auf das Wirken des Geistes zu konzentrieren. Wenn wir über das Wirken des Geistes nachdenken, dann haben wir ein Problem, nämlich das Problem, wir versuchen dieses Wirken mit unserem Verstand zu erfassen. Der Verstand jedoch ist ein Bestandteil der Seele. Und die Seele kann nur beschränkt das wahrnehmen, was vom Geist her kommt. Es ist ja auch so, dass wir immer wieder versuchen, das Wirken des Geistes zu erklären, es zu definieren, es in irgendwelche religiöse Gesetze einzupacken, und wir merken dann nicht, dass der Geist sich nicht in ein Schema hineinpressen lässt. Nie und nimmer. Deshalb sagt uns Paulus auch, wenn ihr vom Geiste Gottes geleitet seid, seid ihr nicht unter Gesetz. Es ist also so, wer sich vom Geiste Gottes leiten lässt, der kann kein solcher sein, der sich einfach auf alle religiösen Gesetze konzentriert. Das ist gar nicht möglich. Weil wir dann nur auf die vielen Gesetze schauen und gar keine Zeit und Kraft mehr haben, aus der Verbindung mit Gott herauszuleben. Letztlich kann aber nur der Geist, unser Geist, die Dinge des Geistes verstehen. Nur er hat die Möglichkeit, viele Dinge des Geistes zu lernen, indem er sich dem Geist Gottes unterordnet. Und wenn sich unser Geist dem Geiste Gottes unterordnet und unsere Seele sich dem Geist unterordnet, dann kann die Seele auch vom Geist lernen. Hat die Seele jedoch gelernt, sich dem Geiste Gottes unterzuordnen und sich von ihm führen zu lassen, dann wird auch sie nicht mehr von den Begierden des Fleisches beherrscht. Dann vertraut und glaubt die Seele den Weisungen des Geistes, auch wenn diese Weisungen gar nicht mit ihren Erfahrungen übereinstimmt. Also die Seele macht gewisse Erfahrungen und dann kommen da Weisungen des Geistes und diese Weisungen sind eigentlich, die widersprechen ihrer Erfahrung total und lehnt das eigentlich ab und sagt, das kann nicht sein. Leben im Geist, was bedeutet das? Bedeutet das eine Verminderung der Lebensqualität, weil Aufopferung, Hingabe, Verzicht, Anstrengung und so weiter da ist? Bedeutet das eine Verminderung der Lebensqualität? So wird das oft angeschaut. Dass wir die Lebensqualität verlieren, wenn wir im Geist wandeln. Ist das so? Denken wir, das unattraktive Leben des Paulus, wenn wir an sein Leben denken, dann sind wir schnell versucht zu sagen, also so viel Schweres, wie der durchgemacht hat, also das kann ja gar nichts Begehrenswertes sein. Ist es so, dass wenn ich alle Zeit im Geist lebe, es nur noch Mühe, Arbeit, Verzicht, verringerte Lebensqualität bedeutet? Bedeutet das dann nur noch verringerte Lebensqualität? Zwischendurch kann das Genannte für das Fleisch zutreffen, vielleicht auch immer öfter. Aber was geschieht mit uns als ganzer Mensch? Die Lebensqualität nimmt insgesamt zu, auch wenn es vielleicht manchmal für den äußeren Menschen eher schwieriger wird. Weil uns Gott einen Frieden geben kann, eine Freude geben kann, die alles andere bei weitem in den Schatten stellt. Und gerade hier spielt das Wort Gottes wieder eine ganz entscheidende Rolle. Jakobus 1, Vers 21. Wir wollen diese Stelle lesen. Jakobus 1, Vers 21. Hier sagt er etwas Erstaunliches. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Wenn wir das Wort Gottes ohne Auflehnung, das ist eine andere Übersetzung für Sanftmut, ohne Auflehnung aufnehmen, wenn wir es als Tatsache und als einzige wirkliche Realität akzeptieren, dann wird unsere Seele vom Fleisch gelöst und sie hängt immer mehr dem Geiste an. Es ist ja so, beim natürlichen Menschen haftet die Seele am Fleisch. Das heißt, die Seele orientiert sich total an den Bedürfnissen des Fleisches. Wenn nun jetzt Gott uns einen neuen Menschen gibt, hineingibt, dann wird dieser neue Mensch, der Christus in uns, wirkt sich positiv auf unseren Geist aus, er belebt unseren Geist und der Geist fängt an, der Seele zuzusprechen. Und wenn sich die Seele den Geist unterordnet, bedeutet das, dass sich die Seele vom Fleisch loslöst und am Geist anhaftet. Und das führt dazu, dass die Seele zum Leben kommt. Das Wort Gottes, das in unsere Herzen eingepflanzt wurde, hat die große Kraft, unsere Seele zu erretten. Wenn sich unsere Seele mit dem Wort Gottes füllen lässt, dann wird diese Seele durch alles hindurchgetragen. Das Wort Gottes hat durchtragenden Charakter. Sie wird aus dem Schlafzustand herausgehoben, sie wird aus dem Tod in die Gegenwart Gottes ins Leben getragen. unsere Seele. Nun die Frage, wo wirkt der Geist? Das Wirken des Geistes Gottes ist absolut souverän und mit dem Verstand oft nicht erfassbar. In Johannes 3, Vers 8 lesen wir Folgendes. Der Geist weht, wo er will. Und du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Im Hebräischen kam das Wort Ruach sowohl mit Geist als auch mit Wind übersetzt werden. Und diese neutestamentliche Stelle, die wir eben gelesen haben, zeigt uns ebenfalls einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Geist und Wind. Da der Geist weht, wo er will, und so direkt mit dem Wind verglichen wird. Wenn wir einmal die natürlichen Auswirkungen des Windes anschauen, dann können wir Folgendes feststellen. Den Wind kann man nicht sehen, man sieht nur seine Auswirkungen. Ich sehe, wie die Blätter im Baum sich bewegen. Ich höre, wie eine Tür zugeknallt wird. Ich sehe, wie der Wind die Wolken am Himmel bewegt. Ich spüre den Wind, wie er über meine Haut streicht. Und beim Geist verhält es sich genauso. Wir können nur die Auswirkungen des Geistes sehen und spüren, aber den Geist selbst können wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Bei Windstille sind im Prinzip keine Auswirkungen zu erkennen, weil sich dann weder die Pflanzen noch das Wasser und die Wolken bewegen. Durch diesen Zustand finden wir kaum, dass sich die Blätter eines Baumes praktisch immer bewegen. Aus wissenschaftlicher Sicht entstehen Winde unter anderem wie folgt. Ich lese aus einem wissenschaftlichen Text, da heißt es, das Tiefdruckgebiet wirkt wie ein Trichter mit Sog, der Luft ansaugt. Hochdruckgebiete sind Luftberge, von denen ständig Luft in die Umgebung abgegeben wird. Die Ausgleichsströmung zwischen Hoch- und Tiefdruck ist der Wind. Also da ist ein Hochdruckgebiet, ein Tiefdruckgebiet und da gibt es eine Ausgleichsströmung und das ist dann der Wind. Winde fließen also immer vom Hoch- ins Tiefdruckgebiet. Je größer der Druckunterschied ist, desto stärker ist der Wind. Die Tiefdruckgebiete sind immer die stürmischen und turbulenten Gebiete. Und gerade in diese Gebiete fließt der Wind. Wenn man dieses Bild übertragen will, bedeutet das einfach so viel wie, der Geist geht dorthin, wo es stürmisch und turbulent ist, dort, wo die Menschen die Kontrolle über ihr Lebensschiff verloren haben, dort, wo alles auseinanderbricht, dort, wo ein Herz zerbricht, dort beginnt der Geist mit Wirken. Ausgerechnet dort. Da wir, wie beim Wind, auch beim Geist nur dessen Auswirkungen sehen, stehen wir manchmal in der Gefahr, die Auswirkungen des Geistes nachzuahmen. Dabei sollte immer der Geist die Triebfeder alles Handelns sein und nicht die Seele, die manchmal die Auswirkungen des Geistes kopieren möchte. Wir kennen die Geschichte, im Alten Testament wurde das Volk Israel in der Wüste von den Schlangen gebissen und Mose musste eine eherne Schlange an einem Stab befestigen und musste dann sagen, den Stab aufstellen und dem Volk Israel sagen, jeder, der gebissen wird, soll jetzt nun diese Schlange anschauen, diese eherne Schlange, und dann wird er geheilt. Das heißt, hier bekam Mose vom Geist eine Anweisung, und die war damals, diese Anweisung war damals zum Leben. Und jetzt gab es solche, man hat diese eherne Schlange hat man dann aufbewahrt, und was hat man aus dieser ehernen Schlange später daraus gemacht? Ein Götze. Man hat das genommen, was ursprünglich zum Leben war, und hat es so, man hat quasi gedacht, das hat damals genutzt, damals hat es uns etwas gebracht, also muss es auch heute etwas bringen. Und genau so ist es eben beim Geist nicht. Der Geist weht, wo er will, dann, wenn er weht, wo er will, dann ist er in seinem Handeln auch absolut souverän. Das heißt auch, dass man den Geist niemals manipulieren kann. Wir können uns von ihm zwar viel erbeten und uns von ihm beschenken lassen, aber er gibt immer, wie er will und nicht, wie wir wollen. Wie wirkt der Geist? Ich möchte diese Frage anhand einer Sonntagsschulgeschichte des Propheten Elia deutlich machen, als Elia am Berg Horeb war und Gott begegnete. Dazu lesen wir 1. Könige 19, Vers 9 bis 13. 1. Könige 19, 9 bis 13. Entschuldigung, 19, 9, ja. Wir kennen die Vorgeschichte. Es hat 3 Jahre nicht geregnet. Elia versammelt das ganze Volk Israel auf dem Berg, ich glaube es war der Karmel. Und die Baalspriester haben auch einen Altar aufgebaut, und man hat dann einfach, man kam darüber ein, dass man sagte, der Gott, der wirkliche Gott ist, der wird Feuer vom Himmel herabfallen lassen und das Opfer annehmen. Die Baalspriester haben alles Mögliche probiert, es funktionierte natürlich nicht. Und Elia konnte mit einer ganz großen Gelassenheit, konnte er einen Altar aufrichten lassen, hat Holz darauf getan, das Opfertier, und dann hat er noch Wasser darüber geschüttet, und als er gebetet hat, kam Feuer vom Himmel herab, verzehrte nicht nur das Opfer, sondern auch alles Holz und die Steine, alles wurde aufgezehrt, und das Volk hat gesehen, jawohl, der Gott Israels ist der wahre Gott. Also hier kam es zu einer Machtdemonstration, alle konnten erkennen, dass wer der Gott Israels ist, dass er der Allmächtige ist. Und dann passiert Folgendes, er bringt ja die Baalspropheten um, er schlachtet sie ab, und als das Isabel, die Königin, gehört hat, hat sie ihm gleich mitgeteilt, ich werde das Gleiche mit dir machen. Und Elia bekommt es mit der Angst zu tun, rennt davon und kommt dann bis zum Berg Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Vers 9. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte, und vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu mir: Was tust du hier, Elia? Elia war total niedergeschlagen. Mit all seinem Eifer, mit ganzer Anstrengung hat er für den Herrn, für Jahwe gekämpft. Wir haben gesehen, wie er für den Herrn eingestanden ist und wie es zu einer großen Machtdemonstration gekommen ist. Und plötzlich kündet die Prophetin Isabel an, den Propheten die Königin Isabel kündet den Propheten an, ihn umzubringen, und plötzlich befällt ihn Angst. Ist das nicht eigenartig? Der große Prophet Elia, der beten konnte, und 3 Jahre hat es nicht geregnet, und dann kann er beten und es kommt Feuer vom Himmel, und dann kann er beten und dann fängt es wieder an zu regnen. Dieser große Prophet Elia bekommt es plötzlich mit einer großen Angst zu tun. Vor einer Königin, vor einer gottlosen Königin. Eigenartig, wir sehen hier, ich habe ja heute Morgen über die Wellenbewegungen gesprochen, in unserem Leben. Wir sehen, wie auch Elia diesen Wellenbewegungen ausgesetzt war. Plötzlich überkommt ihm die Angst. Und man hat den Eindruck, Elia, jetzt hast du einen solch großen Glauben, du hast Feuer vom Himmel fallen lassen, du hast so vieles tun können und jetzt fürchtest du dich plötzlich vor einer gottlosen Prophetin. Ja, er hatte schon auch berechtigte Angst, denn er hat miterlebt, wie die Isabel viele Propheten des Herrn umgebracht hat. Und dann kommt die Frage vom Herrn: Was tust du hier, Elia? Total frustriert sagt er zum Herrn, und ich gebrauche jetzt mal meine eigenen Worte: Meine ganze Energie habe ich für dich eingesetzt. Ich habe es nicht am Eifer für dich fehlen lassen. Und was ist das Resultat? Sie wollen mich umbringen, wie sie schon die anderen Propheten umgebracht haben. Dort hast du es ja auch nicht verhindert. Wie soll ich davon ausgehen, dass du gerade mich vor diesem Tod bewahrst? Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als vor dieser Mörderin Isabel zu fliehen. Elia hatte mit Zeichen und Wunder das Volk von der Allmacht Gottes überzeugen können. Mit Eifer hat er die Propheten des Baal abgeschlachtet und jetzt erwartete er, dass sich beim Volk und beim König Ahab etwas tut. Jetzt, wo alle gesehen haben, wie die wirklichen Machtverhältnisse waren, musste doch eine Veränderung eintreten. Aber nein, kurz darauf erhält er von Isabel eine Morddrohung und der König Ahab lässt es einfach zu, obwohl er jetzt wissen sollte, wer der wirkliche Gott ist. Aller Eifer, alle Konsequenz, alle Zeichen und Wunder haben nichts gebracht. Was soll ich eigentlich noch tun? Ich habe die besten Beweise für deine Allmacht geboten und der Ertrag ist gleich null. Ein Volk kann doch am besten von deiner Allmacht überzeugt werden, wenn wir mit mächtigen Taten auftreten. Feuer vom Himmel, Stürme und Erdbeben sind doch die Zeichen der Kraft und der Macht, oder? Das sind doch die Zeichen, die die Menschen verändern, oder? Und jetzt will der Herr dem Elia etwas zeigen. Zuerst ein Wind oder ein Geist, der Berge zerreißt oder Felsen zerschmettert. Wer hat schon so etwas gesehen? Eine solche Kraft, eine solche Macht. Doch in dieser Kraft, in dieser Macht ist nicht der Aufenthaltsort des Herrn. Obwohl unser Gott über alle diese Kräfte verfügt, ist es trotzdem nicht der Ort, wo er sich aufhält. Dann kommt ein Erdbeben, eine Kraft, die Milliarden von Tonnen bewegt. Aber auch hier befindet sich der Herr nicht. Anschließend kommt das Feuer. Das Feuer ist in der Bibel etwas Besonderes. Doch bei diesem Feuer dürfte es sich um ein Feuer eines Engels handeln, denn er spricht in Hebräer 1, Vers 7, und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Meiner Ansicht nach handelt es sich bei diesen ersten drei Erscheinungen um die gewaltigen Kräfte der Engel, dieser Wind, der alles zerschmeißt, dieses Erdbeben, das alles bewegt, auch dieses Feuer. Das sind Kräfte, die Gott auch gegeben hat. Aber die Kräfte sind nicht, in diesen Kräften ist nicht die alles erneuernde Gegenwart Gottes. Sie beinhalten nicht die alles erneuernde Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, die auf jedes Geschöpf einwirkt und es bleibend verändert, manifestiert sich nicht in den Naturgewalten. Der Herr ist im Ton eines leisen Wehens oder Säuselns. Eine wörtliche Wiedergabe könnte auch wie folgt lauten: die Stimme einer dünnen Stille. Wie soll ich eine Stimme hören, die aus einer dünnen Stille besteht? Diese Gegenwart Gottes ist also in der Stimme einer dünnen, dünnen Stille zu finden. Oder je nach Interpretation kann diese Stimme auch in einer dünnen Stille zu finden sein. Doch was sollen wir uns unter einer dünnen Stille vorstellen? Wenn etwas dünn ist, dann kann es in der Regel leicht durchbrochen werden. Denken wir an dünnes Eis, denken wir an ein dünnes Glas, denken wir an eine dünne Wand. Oder denken wir an einen ganz dünnen Frequenzbereich eines Radiosenders. Da muss man ganz, ganz genau einstellen, damit man diese Frequenz auch wirklich hören kann. Eine dünne Stille ist eine Stille, die sehr schnell zerbrechen kann. Das heißt, diese Stille wird sehr schnell gestört. Diese Stimme, aus der die Gegenwart Gottes spricht, kann man also in dieser dünnen Stille hören. In einer Stille, die sehr schnell wieder weg ist. Da kann man sie hören. Wenn wir die Stimme Gottes hören und anschließend im Segen Gottes wirken dürfen, dann verbreitet sich in uns ganz unmerklich eine Selbstsicherheit, eine Eigenständigkeit, in der wir die Stimme Gottes plötzlich nicht mehr hören. Bei dieser Stille handelt es sich mehr als nur um eine äußere Ruhe. Es ist allerdings sehr schwierig, in diese Stille hineinzukommen, wenn wir uns in einer äußeren Lärmkulisse befinden. Die äußere Ruhe ist nur eine Voraussetzung, um in diese dünne Stille hineinzukommen. Wenn wir ins Gebet gehen, dann haben wir oft das Problem, dass unsere Gedanken mit allen möglichen Dingen konfrontiert werden, mit Angelegenheiten, die noch erledigt werden sollten, mit Sorgen, mit irgendwelchen Dingen, die noch vor uns stehen, die uns beschäftigen. Wenn wir uns in diese dünne Stille hineinbegeben wollen, dann braucht es zuerst einmal die äußere Ruhe und dann müssen unsere geschäftigen Gedanken zur Ruhe kommen, damit wir uns ganz auf das Gebet und das Wort Gottes ausrichten können. Wenn wir in dieser dünnen Stille über das Wort Gottes meditieren und beten, dann erfahren wir plötzlich die Gegenwart Gottes. Plötzlich hören wir seine Stimme, und damit meine ich nicht die akustische Stimme Gottes, sondern das Reden Gottes in unseren Herzen. Das Hören der akustischen Stimme Gottes ist absolut selten. Es gibt es zwar da und dort einmal, aber das ist eine absolute Seltenheit. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, 27. Die alles verändernde Gegenwart Gottes ist in der Stille zu finden. Nicht im Lärm. Nicht in spektakulären Machtdemonstrationen, auch nicht in Zeichen und Wunder, obwohl Gott diese auch benutzt, um hin und wieder seine Allmacht zu zeigen. Aber die alles verändernde Gegenwart Gottes, die finden wir in der dünnen Stille. Gehen wir noch einmal zurück. Elia soll erkennen, dass Gott sich nicht in den Zeichen und Wundern befindet, auch nicht im Feuer, das vom Himmel her niederfährt, sondern in der Stimme einer dünnen Stille, in einem leisen Wehen. Der Geist weht, wo er will, und er verbirgt sich in einer dünnen Stille, in der Ruhe, im Unscheinbaren, im Unspektakulären. Jesaja 30, Vers 15 lesen wir eine ganz wichtige Weisheit, die wir uns nicht genug einprägen können. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Beim Volk Israel war es ja dann so, dass sie das nicht gewollt haben. Wahrscheinlich auch heute noch nicht wollen. Umkehren und Umdenken bewirken ebenso wie die Ruhe, das Stillsein und Vertrauen. Wer umdenkt, wer mitdenkt, der hat erkannt, dass wenn ich still bin, wenn ich zur Ruhe komme von meinen eigenen Werken, dass dann ich offen werde für das Wirken des Geistes, dass ich dann auf die Stimme meines Gottes hören kann und dass dann in mir Dinge entstehen können, die viel gewaltiger sind, als wenn wir uns in einer ganz großen Geschäftigkeit drin bewegen. Seit ich im vollzeitlichen Predigtdienst bin, ist es mir persönlich ein ganz großes Anliegen, ebenfalls in eine solche innere Sensibilität für das Wirken des Geistes hineinzukommen. Diese innere Sensibilität für das Wirken des Geistes erfordert das Hören der Stimme in einer dünnen Stille. Dabei müssen wir ganz stille werden und alle geschäftigen und sorgenvollen Gedanken beiseite legen. Wir dürfen uns ganz auf das Wort Gottes und auf das Gebet konzentrieren. Und wenn das da ist, ist auch eine ganz wichtige Grundlage für geistige Sensibilität vorhanden. Doch jetzt kommt der schwierigste Teil, der allerschwierigste. Wenn wir also zur Ruhe gekommen sind, wenn wir ganz stille geworden sind, wenn wir uns auf das Wort Gottes konzentrieren, wenn wir alle anderen Gedanken weggetan haben, dann kommt noch etwas Besonderes. Unbewusst oder bewusst will ich oft die Reden Gottes gar nicht hören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Eigentlich möchte ich das Reden Gottes gar nicht so klar hören, weil ich insgeheim vermute, dass er etwas von mir möchte, was ich aber auf gar keinen Fall will. In dieser dünnen Stille höre ich plötzlich die Stimme Gottes, die mir sagt, ich solle ausgerechnet das abgeben oder weitergeben, was mir wert und teuer ist. Aber das will ich nicht. Und warum will ich nicht, was Gott will? Diese Frage ist ganz wichtig. Warum? Warum wollen wir nicht, was Gott will? Wenn wir diese Frage beantworten können, dann kommen wir dem Problem ein Stück weit näher. Warum will ich unterbewusst oder bewusst nicht immer, was Gott will? Warum? Wer kann das definieren? Wer ist so ehrlich?
Weil wir Angst haben,
etwas zu verlieren. Es könnte ja sein, dass ich eine gewisse Lebensqualität verliere.
Ich will mein Ego nicht aufgeben.
Ja, und das Ego ist ja die Garantie dafür, dass ich eine gewisse Lebensqualität aufrechterhalten kann. Aber wisst ihr, wenn wir unserem Gott vertrauen, dass er für uns nur das Beste will, dann gibt er uns noch etwas Besseres als die alte Lebensqualität. Nur glauben wir das nicht. Weil es mir am Glauben fehlt, dass mein Vater im Himmel mir noch etwas viel Besseres geben wird, als das, was ich weggeben soll. Deshalb haben wir Angst, auf etwas einzugehen, was er von uns will. Natürlich, das Bessere kommt manchmal später und in der Zwischenzeit entsteht ein gewisses Vakuum in unserem Leben. Aber auch in diesem Vakuum kann mein Vater mir einen Frieden oder sonst etwas schenken, das mein entstandenes Vakuum überwinden und letztlich ausfüllen kann. Für geistige Sensibilität braucht es also die Bereitschaft, ganz stille zu werden, alles, was uns diese Welt zu bieten hat, einmal wegzulegen, alle geschäftigen und sorgenvollen Gedanken abzulegen, alles loslassen, Gott ganz zu vertrauen, dass er auch dann noch für mich sorgt, wenn mir scheinbar vieles fehlt. Diese Bereitschaft bedeutet Umkehr, Umdenken. Sie bedeutet Nachfolge und Gehorsam. Solange ich nicht will, was Gott von mir will, werde ich nicht vom Geiste geleitet und solange wird mir diese geistige Sensibilität auch fehlen. Und liebe Geschwister, das sage ich in erster Linie zu mir selbst. Ich predige mir selber. Ich möchte lernen, nur noch das zu wollen, was er will. Und wenn ich Angst habe, meine Lebensqualität zu verlieren, dass ich dann festhalten kann, ich vertraue auf dich, dass du mir dann etwas gibst, was mir noch viel mehr bringt. Eine innere Freude, einen inneren Frieden. Während ich diese Zeilen schrieb, wurde mir aber auch klar, dass mir einfach oft die Kraft fehlt, immer zu wollen, was Gott will. Und dass ich oft auch nicht loslassen kann. Die Kraft loszulassen kommt meistens erst dann, wenn ich im Vertrauen auf Gott daran festhalte, dass er für mich das absolut Beste will. Dass er mich immer und überall trägt. Und auch dann, wenn ich körperlich oder seelisch einen Mangel leide, wenn ich im Glauben daran festhalte, dass mir letztlich gar nichts schaden kann und mir alles zum Guten zusammenwirken muss, auch das Schwere in meinem Leben. Ja, wer sich geistige Sensibilität wünscht, muss sich auch ganz dem Herrn ausliefern. Diese dünne Stille suchen. Suchen wir diese dünne Stille, die so leicht wieder zerbricht, weil irgendetwas Störendes hineinkommt, weil wieder vielleicht eine Information kommt, weil wieder vielleicht ein Gedanke kommt, eine Sorge oder irgendetwas. Versuchen wir das einmal alles abzulegen. Und wer den Mut hat, in diese dünne Stille hineinzukommen und bereit ist, auf den Herrn zu hören und bereit ist, auch alles loszulassen, was er möchte, dass wir es loslassen, der kann Gott auf eine Art und Weise erleben, die ihn so beglückt, dass er sagt, es ist mir noch nie etwas Besseres passiert in meinem Leben. Glauben wir das? Damit wir das aber können, brauchen wir Gnade. Ansonsten wird uns die Kraft zum Loslassen immer fehlen. Wer sich nach Geistesleitung sehnt, der bete jetzt für sich. Vater, ich will für das Leiten und Wirken deines Geistes sensibel werden. Ich will mich von dir leiten lassen. Damit ich aber das will, was du willst, brauche ich den Glauben Jesu Christi, denn nur der Glaube Jesu Christi kann mir die Kraft schenken, das zu wollen, was du willst. Damit ich gehorsam sein kann, brauche ich deine Gnade, weil ich aus mir selbst nicht die Kraft zum Gehorsam habe. Nur durch deinen Glauben und durch deine Gnade bekomme ich die Kraft, alles loszulassen, was mir wert und teuer ist. Doch das will ich tun, um in diese dünne Stille hineinzukommen, um deine Gegenwart zu spüren. Ich möchte immer mehr in das hineinkommen, dass ich dich hören darf, dass ich erkennen darf, was du von mir willst, dass ich ein Segen werden darf für andere. Ich danke dir, dass du das angefangene Werk in uns auch vollenden wirst. Amen. Amen.